Ich grüße alle recht herzlich heute Abend, auch diejenigen in Sonderheit, die heute Nachmittag nicht hier sein konnten. Und ich will aus diesem Grund ganz kurz nochmal auf das Thema von heute Nachmittag zurückgreifen, weil ja alle drei Themen, die ich behandle, organisch zusammenhängen. Es geht mir um eine christozentrische Botschaft. Also nicht um irgendein Dogma, um eine Lehre, die per se, also an sich vermittelt wird, sondern ich bezeuge auch heute Abend das, was das Thema ist, dass Jesus Christus die Auferstehung und das Leben ist, das auch für mich. Und heute Nachmittag ging es um Jesus Christus, unsere Weisheit und Erkenntnis. Und Sie merken, das hängt zusammen. Die Erkenntnis Jesu Christi vermittelt Weisheit für die Praxis. Und ich habe heute Nachmittag Unterscheidungsprinzipien dargestellt, die mit dieser Weisheit und Erkenntnis verbunden sind, oder anders ausgedrückt, mittels dieser Weisheit und Erkenntnis kann ich überhaupt erst unterscheiden, das Wahre, das Echte von Verfälschung. Und immer nur, wer das Original kennt, kann das andere entsprechend auch beurteilen. Wer hat je von sich sagen können, ich bin die Auferstehung und das Leben? Kein Religionsstifter. Kann keiner, weil er auch nicht entsprechend göttlich autorisiert ist. Wir können über Leben reden. Über das biologische Leben. Wir können auch über Glaubensleben sprechen, aber es muss geistlich gewirkt sein, es muss substanziell sein. Und weil eben viele, gerade in dieser Zeit des zu Ende gehenden Äons, auch Wahrheiten bringen, aber auch Fälschungen, müssen wir Unterscheidungen treffen. Und ich möchte noch einmal, damit auch Ihnen von der Bibel her klar wird, zeigen, an wie vielen Stellen die Bibel warnt vor dem Falschen. Und damit komme ich dann nachher auf das Wesen, weil es ja um Jesus, den auferstandenen Herrn geht, der uns Leben vermittelt, durch rechte Erkenntnis. Es wird in Matthäus 24, Vers 24, durch Jesus in den Endzeitreden gewarnt vor falschen Christussen. Christus gleich Messias im Hebräischen. Wie viele Falsche sind schon aufgetreten? Oder falsche Propheten. Matthäus 24, Vers 11. Falsche Lehrer und falsche Lehren werden am Ende sein. 2. Petrus 2, Vers 1, und ein ganz bekanntes Wort, was ich hier oft schon zitiert habe aus 2. Timotheus 4. Am Ende werden die Menschen nicht mehr die wahre Lehre wollen, sondern sie werden sich Lehrer oder Lehren aufhalten, nach denen ihnen die Ohren kitzeln. Und das haben wir in vielen, vielen Bereichen des sogenannten Christentums. Paulus warnt vor einem falschen Geist. 2. Korinther 11, Vers 4, in dem gleichen Vers, vor einem falschen Evangelium. Und es werden falsche Apostel da sein, 2. Korinther 11, Vers 13, die sich verstellen, ähnlich wie ihr Herr Satan, in einen Engel des Lichts. Und leider gibt es auch falsche Brüder. Vor denen warnt auch Paulus in 2. Korinther 11, Vers 26. Und schließlich werden falsche Zeichen und Wunder auftauchen, Matthäus 24, Vers 24 und vor allem 2. Thessalonicher Kapitel 2. Und das alles hängt damit zusammen, dass ein falscher Gebrauch des Wortes Gottes praktiziert wird. Paulus sagt das in 2. Korinther 4, Vers 2, das ist betrügerisch. Ich möchte also nichts Falsches bringen, nichts Betrügerisches. Und Sie müssen immer wieder auch das, was hier vorn gesagt wird, überprüfen. immer wieder sage ich, prüfet alles, das Gute behalten. Prüfet die Geister, nicht die schönen Worte. Das kann manchmal faszinierend sein, nicht? Rhetorik, Beredsamkeit. Ich habe jetzt einen Brief von einem ehemaligen Methodistenpastor, den hier niemand kennt, in der Hand gehabt und der schreibt einem Verkündiger des Evangeliums: Ich bewundere Ihre Rhetorik und wie Sie die Massen ziehen. Ob aber Kraft des Geistes dahinter ist, das ist eine andere Frage. Damit wollen wir nicht über jemanden einen Stab brechen, sondern wirklich prüfen. Dazu fordert das Wort Gottes auf. Und damit sind wir jetzt bei diesem Thema: Christus, die Auferstehung und das Leben. Ich habe es hier auch schon mal vor längerer Zeit erwähnt, als ich die Ich-Bin-Aussagen Jesu mit angesprochen habe. Ich habe noch, als ich im Staatsdienst war, in der Lehrerausbildung, an einem Seminar der Referendare für evangelische Theologie teilgenommen. Ich musste ja meine verschiedenen Fachseminare immer wieder auch besuchen. Der Leiter, kein wirklich gläubiger Mensch, leider, muss ich das sagen, aber ein recht angenehmer Mann, der didaktisch-methodisches Geschick hatte, aber in der entscheidenden Sache sagt er: Ja, ich bin zu Hause so erzogen worden, dass ich jetzt allergisch bin gegenüber der Theologie. Und den musste ich nun leider als Theologie-Seminarleiter, Fachseminarleiter haben. Und in dem Seminar habe ich aber dann doch einmal auf die Spitze getrieben gesagt: Hier gibt es nur die Alternativen. Wenn jemand sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben, wenn jemand das sagt, kann er nur entweder ein Betrüger sein oder aber das stimmt. Gibt es eigentlich was dazwischen? Ja, und wenn das stimmt, dann hat das eine Konsequenz für uns, auch für die Referendare dort, auch im Blick auf die Evangeliumsverkündigung. Da kann man nicht neutral bleiben. Wenn es aber nicht stimmt, wozu nennen wir uns dann eigentlich noch Christen? Also ich wäre in dem Stück so radikal. Religionsstifter gibt es doch genug. Auch viele edle Leute. Denken Sie nur mal an Mahatma Gandhi, wie er mit seiner Art des Lebens die Engländer wirklich auch in die Knie gezwungen hat, gewaltlos. Es gibt gute Philosophen, menschlich gesehen, aber die Wahrheit ist die entscheidende Frage. Und da setzt sich ja auch, um nochmal auf das Problem der Weisheit zurückzukommen, Paulus in den ersten beiden Kapiteln und auch teilweise noch im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefs auseinander. Wenn es um die Philosophie geht, also die Weisheitslehre, und er muss schließlich sagen, der natürliche Mensch, also der Psychikos oder der seelische Mensch, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Und da scheiden sich die Geister. Und wo liegt das Entscheidungskriterium und das Scheidungskriterium? Es ist das Kreuz, das Wort des Kreuzes. Und wir können nicht von dem Herrn, dem Auferstandenen, reden, von dem, der gesagt hat, ich bin das Leben, ohne seinen Kreuzestod zu bezeugen. Das gehört zusammen. Aber beim Kreuz allein stehen bleiben, würde bedeuten, wie es ja leider viele Theologen sagen, dass das Grab dann leer blieb. Ich werde nachher, wenn ich auf 1. Korinther 15 noch eingehe, dieses Problem nochmal aufgreifen. Der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Leiden und Sterben Jesu Christi, dem Kreuz, und der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Und wir müssen auch in dem Zusammenhang nochmal die natürliche Situation des Menschen bedenken. Was ist das doch für eine Hoffnungslosigkeit, wenn der Mensch keine lebendige Hoffnung hat, das Thema von morgen, Christus in uns auch die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn die Atheisten gesagt haben, nach dem Pol alles aus, kein Jenseits gibt's, kein Wiedersehen, ja, dann war das ein Wunsch für ihr Leben, weil ihre Devise war, hier in diesem Leben passiert alles. Aber merken Sie nicht, wie die Menschen heute immer mehr, weil sie so in den Tag hinein leben, ohne eine wirkliche Gewissheit der eigenen Existenz in diesem Leben stehen. Keine Perspektive auch. Also ich muss sagen, wenn ich heute so junge Menschen beobachte, viele, man spürt es ihnen an, dass sie immer wieder innerlich hohl, leer sind und darum ihre Bedürfnisse durch rein äußere, emotionale, vergnügungsmäßige Dinge haben wollen. Ach, was dürfen wir uns in aller Demut, aber auch in aller Gewissheit freuen, dass Gott sich uns geoffenbart hat. Und hier ist immer wieder auch das entscheidende Kriterium. Wo sich Gott nicht offenbart, als der lebendige Auferstandene, ist das für die meisten Utopie. Nicht? Als der Apostel Paulus in Athen mit den Weisen der damaligen Welt in Griechenland diskutierte, zunächst ging das noch ganz gut, auf der Ebene des rein verstandlichen Argumentierens. Als aber Paulus von der Auferweckung Jesu Christi sprach, da hatten sie ihren Spott mit ihm. Ja. Spott ist in der Regel eine von oben herunter praktizierte Beurteilung. Und da spiegelt sich das Vorurteil eines Menschen wider. Wer Vorurteile hat, nicht, der kann natürlich sowas nicht fassen. Ich denke, wir hätten das auch mit unserem Verstand allein nicht begriffen. Wie kann da einer aus dem Tode herauskommen? Aber genau diese Beurteilungsweise zeugt davon, dass der Mensch in sich tot ist. Was ist denn das Hauptproblem? Das ist die Sünde, und Sünde und Tod hängen zusammen. Seit dem Sündenfall ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und dieses geistliche Prinzip, Sünde, Tod, Trennung von Gott, hat zur Folge dann die Sterblichkeit des Menschen. Also dieser biologische Tod ist die Folge der inneren geistlichen Trennung von Gott. Dann hat das der Tod im Griechischen bezeugt, das sind beide Arten. Und schließlich aber wissen wir auch, es gibt eine Person, eine Macht. Und Satan hat die Vollmacht darüber. Und diese Person ist ein gewaltiger Fürst. Ein paar Stellen zu dieser Problematik und auch bis hin zu dem herrlichen Triumph, denn das wird ja durch Christus, den auferstandenen Herrn, bezeugt. Im Alten Testament gab es wenig Hoffnung. Sicher ein Elia ist gen Himmel gefahren und der siebte nach Adam ist entrückt worden. Das war Henoch, ein Typus für die Auferweckung und auch für die Entrückung der Gemeinde. Denn nicht der Sheol, also das Totenreich, preist dich. Der Todlob singt dir nicht. Die in die Grube hinabgefahren sind, die harren nicht auf deine Treue. Und Grube ist eine Bezeichnung für das Totenreich. Aber es gibt auch schon den Hinweis in Jesaja 25, Vers 8, den Tod verschlingt er auf ewig. Ja. Gott sei Dank ist schon vor Grundlegung der Welt, vor aller Schöpfung, von Gott dieser Plan gefasst worden mit seinem Sohn, dass da einer durch sein Leiden und Sterben die gottwidrigen Mächte und damit auch den Tod in Person gesiegt. Aber wollen wir uns nochmal diesen ursächlichen Zusammenhang verdeutlichen, weil das die meisten Menschen gar nicht sehen. An den Gräbern ist oft Hoffnungslosigkeit. Es wird aber auch nicht gesehen, dass die Ursache dieses Todes die Sünde ist. Römer 5, Vers 12. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Nicht? Das ist die Tatsache. Und es wird dann auch schon gleich der Ausblick gegeben. Also, durch einen Menschen auch die Überwindung des Todes, das Leben. Nämlich wie durch Übertretung des einen, der Tod, durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, durch Jesus Christus. Da ist der eine, der den Tod verursacht hat, Adam. Und dazu können wir alle nichts, nicht, dass wir von daher in die sogenannte Erbsünde mit hineingenommen sind, als natürliche Menschen. Darum hat auch Gott einen Menschen, Jesus Christus, den Menschensohn, gesandt, um den Tod zu überwinden. Der Lohn der Sünde oder die Bezahlung für die Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Die Gnadengabe Gottes aber, das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und hier kann man wohl differenzieren, ich möchte nochmal auf den Begriff äonisch hinweisen. Es gibt ja viele, die deswegen die Botschaft der Allaussöhnung ablehnen, weil sie mit dem Begriff Äon oder äonisch nicht zurechtkommen. Dann sage ich an einer Stelle, die Menschen, die alle in das tausendjährige Friedensreich kommen, haben die alle wirklich unauflösliches Leben gehabt? Sie kennen die Bibel. Was passiert denn am Schluss, als Satan, der 1000 Jahre gebunden war, wieder losgelassen wird? Der größte Teil der Menschen, ja, fällt in diese Revolte mit ein, in diese Rebellion, und die werden am Ende von Gott zunächst vernichtet. Die hatten das äonische Leben für das tausendjährige Friedensreich. Also es ist nicht immer endlos, wann ewig das bedeutet, das muss aus dem Kontext entnommen werden. Im Blick auf unseren Gott ist es selbstverständlich. Aber wenn es zum Beispiel im Alten Testament heißt, nicht war das ein Sklave, der dann freiwillig seinem früheren Herrn sich zur Verfügung stellte, nachdem er freigelassen worden war, nicht? Der wurde mit einem Pfriem am Ohr gekennzeichnet und dann heißt es auch, dass er auf ewig weiterhin sein Knecht sei. Ist das endlos? Nein. Also man muss schon argumentieren an der Sache. So, ich habe das einmal jetzt in dem Sinne einer kleinen Exkursion mit einbezogen, weil es um die Frage geht, wie ist der Tod, der natürliche, der biologische, dann auf dem Hintergrunde des Geistlichen einzuordnen und wie hat Gott bereits schon vor Grundlegung der Welt für Sorge geschaffen, dass das Problem des Todes einmal gelöst wird. Nachdem ja Satan dann noch einmal gegen Gott unter Aufbietung all seiner möglichen Macht rebellierte, ist er dann in den Feuersee geworfen worden. Und das ist der zweite Tod, ein Gericht. Wie eine Art Zustand. Es ist schon eigenartig, dass der erste Tod als Person da hineingenommen wird, quasi wird er irgendwie da verschlungen. Und wer kommt noch hinein? Oder ist schon vorher hineingeworfen worden, der Antichrist. Und leider kommen da noch Seelen hinein, deren Namen nicht geschrieben wurden im Buch des Lebens. Wie können wir uns das vorstellen? Führt Gott Buch? Im Zeitalter des Computers ist vieles schon mal vereinfacht vorstellbar. Gott registriert, wie auch immer,
ob Menschen vom Tode zum Leben hindurchgedrungen sind. Und im Grunde ist das ganz einfach, wie das geschieht.
Was sagt Jesus in Johannes Kapitel 5? Wer an mich glaubt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt dann nicht mehr in das Gericht, also in das Gericht vor dem weißen Thron. Das habe ich da angesprochen aus der Offenbarung. Es ist aber für uns entscheidend, dass wir erkennen, wenn wir nur biologisches Leben haben und kein neues Leben und damit nicht im Buch des Lebens stehen, dass wir dann in dieses Gericht hinein müssen. Denn es gibt kein Heil ohne Gericht. Und Gott sei Dank dürfen wir jetzt schon glauben, dass das größte Gericht am Kreuz auf Golgatha vollzogen ist. Als Jesus für uns starb, hat er diesen sündlosen Leib dahin gegeben und hat auf diese Art und Weise Satan und den Tod besiegt. Und er konnte dann hinabfahren ins Totenreich und hat das Gefängnis gefangen geführt. Und er konnte da auch schon etlichen predigen. Übrigens, darf ich das auch nochmal sagen, diejenigen, die leugnen, dass drüben nochmal eine Chance besteht, ja, die müssten dann die Aussagen des Apostels Petrus streichen. Nicht, dass der Herr ins Totenreich hinabgefahren ist und hat dort den Gefangenen gepredigt. Oder wie gibt es auch eine Differenzierung, dass die, die damals zur Zeit von Sodom und Gomorra lebten, ja, eine andere Art Gericht erfahren als diejenigen, die zur Zeit Jesu nicht glauben. Ich sage dann manchmal, na, wie stellt man sich denn das vor? Kriegen die einen Feuersee mit weniger Hitzegraden als die anderen? Ist das die Differenzierung? Kann doch wohl nicht sein. Und kommen nicht einige wieder auch aus diesem Zustand heraus, wenn sie den letzten Heller bezahlt haben? Das bringt der Jesus ja auch in einem Gleichnis zum Ausdruck. Also wir müssen dieses vielfältige Problem differenziert sehen. Jawohl, Tod im physischen Sinne ist die Folge der Sünde, und wenn das Problem der Sünde nicht gelöst wird, dann gibt es eben noch ein Gericht, und dieses Gericht dürfen wir auch nicht bagatellisieren. Wer Idea Spectrum bekommt, der weiß, dass in der vorletzten und vorvorletzten Nummer zwei bekannte Theologen interviewt worden sind. Einmal war es der berühmte Fernsehpfarrer Flied. Ich habe ihn nur einmal gehört, also das hat mir gereicht. Aber wie er seinen Glauben darstellt, nun, er kommt angeblich aus pietistischen Kreisen und muss wohl das über Bord geworfen haben, was ihm da vermittelt worden ist. Er hat jedenfalls ein so weites Herz und kann sich nicht vorstellen, dass es so eine Art Hölle gibt. Nein, dieser Gott der Liebe nicht. Hier haben wir nun eine billige Allversöhnung. Und ebenso der amerikanische Fernsehpfarrer Schuller. Ist Ihnen der auch ein Begriff? Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ich habe nur darüber gelesen. Er hat wohl so eine riesen Glaskathedrale. Und er hat sich gerühmt in diesem Interview, dass er viel, viel mehr Menschen erreicht hat als Billy Graham. Übrigens, die kooperieren und stimmen auch in vielem überein, Billy Graham und dieser Schuller. Der hat auch so ein Verständnis. Hölle, Gericht, nein. Unser Gott der Liebe. Und beide übrigens, sowohl Fliege als auch dieser Pfarrer drüben in Amerika, sind der Auffassung, dass jeder, wenn das irgendwo ehrlich meint, ich will es jetzt mal so kurz nach meiner Darstellung etwas simpel darstellen, jeder, der in irgendeiner Religion nach seiner Fassung glaubt, der wird angenommen bei Gott. Das ist die andere Gefahr. Es gibt eben, und deswegen muss der Tod auch ernst genommen werden, keine Überwindung des Todes durch so eine Lafari-Methode. Die Gesinnung des Fleisches, sagt Paulus in Römer 8, Vers 6, ist der Tod. Und wir dürfen auch die Gerichte, und die will ich auch gleich hier noch mit ansprechen, aus der Offenbarung, nicht bagatellisieren. Wenn es dann heißt, Offenbarung 2, Vers 23, ihre Kinder werde ich mit Tod töten. Oder Offenbarung 6, Vers 8, ich sah ein fahles Pferd und der darauf sah, sein Name war Tod. Und der Hades folgte ihm und ihm wurde Gewalt gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwerde, mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere. Hier werden ja die vier apokalyptischen Reiter angesprochen in Offenbarung 6 im Zusammenhang mit dem ersten Reiter Verführung. Ja, geht es dann um Krieg, um Hungersnot und Tod. Sind gerichtet. Wir dürfen, ich sage nochmal, auch als solche, die erlöst sind, hier gegenüber anderen die Wahrheit nicht vertuschen. Es ist ein Ernst und deswegen bringe ich auch immer wieder, das werden Sie bei mir erfahren haben, diese Kontrastvergleiche, damit wir nicht auf billige Art und Weise ein Heil vermitteln. Es gibt, sagt nochmal, kein Heil ohne Gericht. Und der Tod als Folge oder Bezahlung für die Sünde ist schon auch im rein biologischen Sinne ein Gericht. Und dann das Gericht, wenn Menschen nicht im Lebensbuch geschrieben sind, dass sie dann noch in das zweite Gericht hineinkommen. Gott sei Dank dürfen wir aber wissen, und das ist der Triumph, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen, der zweite Tod, und was wird mit dem zweiten Tod geschehen? Der letzte Feind, der abgetan sein wird. Na, 1. Korinther 15 ist der Tod. Der letzte Feind ist für mich der zweite Tod. Bis nämlich, 1. Korinther 15, 28, Gott sein wird alles in allem. Das ist schon eine Perspektive, die ich hier andeute, weil ich nachher noch etwas näher ausführe von diesem wunderbaren Kapitel her, dass das Leiden und Sterben Jesu nicht umsonst war, nicht für einen einzigen Menschen. Glauben Sie das? Allerdings durch ionische Gerichte. Gott wird sein Alles in allem, dann triumphiert das Leben so total, weil Christus die Auferstehung wurde, weil er durch den Tod, durch den Leidenstern, den Tod die Macht genommen hat und das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat. Das macht uns doch getrost. Nur die Christen, die das glauben, haben im Gegensatz zu allen anderen nicht nur Religiosität oder keine Religiosität. Leider ist das Christentum zu einer Religiosität geschrumpft. Ich denke nur an das, was so an Weihnachten alles da geschah. Das hat mit dem auferweckten, auferstandenen, zu Rechten des Vaters, jetzt sitzenden Herrn wenig zu tun. Das ist eine Perspektive, so viel zu dem Tod, die Zusammenhänge dieser vier Arten. Ich sage noch mal, einmal der physische Tod aufgrund des geistlichen Todes, Sünde, Trennung, dann die Person des Todes und der Feuersee, der zweite Tod, jenes gewaltige Gericht, das notwendig sein muss. Und nun schauen wir den an, der den Tod überwunden hat. Schauen ihn an, der für uns herrliche Konsequenzen durch sein Leiden und Sterben mitgebracht hat, sodass wir nicht mehr, wenn wir glauben, unter dem Gesetz der Sünde und des Todes stehen müssen. Das Gesetz der Sünde und des Todes, das wird uns immer offenbar. Da, wo die Menschen sterben, aber auch wenn Gläubige in der Gewissheit, weil sie an Jesus Christus glauben, heimgehen, ist das etwas Herrliches. Übrigens von dem Heimgehen, das habe ich auch mit meinen lieben Geschwistern Buchmal besprochen, haben die meisten Katholiken nicht im Glaubenssinne gemeint. Denn sie wissen ja nicht, wie es im Fegefeuer sein wird, wo sie drüben ankommen, und die Moslems schon gar nicht. Und was für eine vage oder falsche
Vermutung, wenn die Mullahs diesen Selbstmördern versprechen, dadurch würden sie direkt ins Paradies eingehen. Was wird das für eine Enttäuschung sein? Oder die anderen, die an die Reinkarnation glauben, immer wiederkehren, oder beim Buddhismus in das Nirvana, das selige Nichts hinein, was sind das für Perspektiven? Liebe Geschwister, und darum, ich sage es mit wehem Herzen, kann ich nicht verstehen, wie man eine Ökumene macht, die nicht mehr auf der Basis des Glaubens besteht. Kann ich nicht verstehen, wie man selbst darüber hinaus mit anderen Religionen kooperiert. Ich habe jetzt nur noch mal einflechten heute Nachmittag erzählt, wie bei uns in der Nähe von Heilbronn ein Gefängnispfarrer einen Gottesdienst hielt und hat dann einen muslimischen Gefangenen nach vorn geholt, der musste aus dem Koran vorlesen, dann haben die beiden gemeinsam, der eine aus der Bibel und der andere aus dem Koran, die Gebete da gemacht. Und einer, der beantragt hatte, dabei sein zu können, ein gläubiger Mann, der hat dann gefragt, gilt das nicht mehr, dass nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen ist? Gilt nicht mehr, es ist in keinem anderen Heil. Was hat dieser Pfarrer gemacht? Hat gesagt, Sie sind ein wirrer Mensch, raus. So werden die Wahrheiten vertauscht. Nicht? Leider, es ist eine solche Verführung heute. Wir müssen die Wahrheit wahr sein lassen. Sie wollen doch auch, wenn Sie ein gutes Essen haben, nicht ein paar Tröpfchen Gift darunter haben. Jesus Christus ist der Todesüberwinder. Und das bezeugt Paulus in Sonderheit in 1. Korinther Kapitel 15. Und ich weise nochmal auf den Anfang von Römer 8 hin. Eine Bibelstelle aus Römer 8, die ich immer wieder zitiere, wo es um die drei Gesetze geht, um das Gesetz des Alten Testamentes, das nur die Sünde offenbart. Das alttestamentliche Gesetz hat keine Therapiefunktion, sondern nur Diagnoseaufgabe. Kann also nur Sünde offenbaren. Das Gesetz von Sünde und Tod hat Christus durchbrochen, damit die, die an ihn glauben, unter dem neuen Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus stehen. Weil er der Auferstandene ist. Das Grab war wirklich leer. Nicht wie Professor Lüdemann. Sie wissen von dem nicht, der selbst Theologie Studenten ausgebildet hat, aber danach nicht mehr, nachdem er das so offen verkündigt hat, aber immerhin noch seinen Lehrstuhl innehat. Das Grab ist leer. Das haben ja viele bezeugt. Und in 1. Korinther 15, ja, wird sogar dieses Ereignis der Auferweckung Jesu Christi aus den Toten als historisch von Paulus klar, eindeutig und echt bezeugt. Er sagt, Jesus Christus ist begraben worden, auferstanden am dritten Tage nach der Schrift. Dann ist er dem Kephas erschienen, danach den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von welchen die meisten noch leben, etliche aber sind schon entschlafen. Das hätte man doch damals nachprüfen können. Wer wagt, so etwas in die Welt zu setzen, ohne historische Grundlage? Und gibt ehrlicherweise auch profane Historiker, die sagen, das ist eine der am besten bezeugten Tatsachen in der Antike damals gewesen. Wir bedürfen sogar dieser Beweise nicht, so sehr uns das freut. Was würden Sie einem sagen, einem Moslem oder einem Gläubigen einer anderen Religion, wenn man sie nach dem auferstandenen Jesus fragt? Da hilft in der Regel kein Argumentieren. Ich habe das ja mal mit einem Anthroposophen versucht, der an die Reinkarnation glaubt. Ich habe ihm etwas bezeugt. Und das ging bei ihm ins Herz. Ich habe gesagt, ich habe die Gewissheit, wie es Paulus sagt, wenn ich hier aus diesem Leben abscheide, bei Christus zu sein. Warum? Weil er bereits in mir lebt. Der Auferstandene lebt durch seinen Geist in mir. Das darf ich wissen und erfahren.
Und um des in uns wohnenden Geistes willen, das ist eine herrliche Perspektive, macht er auch unseren sterblichen Leib lebendig. Da dürfen wir hier schon angelhaft etwas erfahren. Also es ist eine historische Tatsache. Und er kann dann das Negative noch einmal als Gegenargument aufzeigen. Wenn Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Das ist also jetzt das Gegenargument. Dann aber, ist Christus nicht auferstanden, so ist auch unsere Predigt vergeblich. Ich müsste doch dann ein Theologieprofessor ehrlicherweise sagen, ich bin falsch am Platz. Ne? Stellen Sie sich doch nur mal vor, das würde in der Medizin passieren. Da würde jemand die ganzen Erkenntnisse von Medizin über den Haufen werfen. Das glaube ich nicht. Und ich bin doch Arzt. Ne? Ob das Medikament da nutzt oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Das kommt doch in dem Bereich wirklich keine Mediziner in den Sinn. Aber in der Theologie ist das alles möglich. Christ zu sein, ohne an den Christus zu glauben. Na, vielleicht so. Was nicht rot ist, ist rötlich, ja. Was nicht grau ist, ist gräulich. Und was aber wer nicht Christ ist, ist christlich, ja. So nicht. Und Paulus muss sagen, wir werden dann als falsche Zeugen erfunden, weil wir wieder Gott gezeugt haben. Er habe Christus auferweckt, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn er also Tote, wenn die nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist der Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sinn. Das ist die letzte Logik im Sinne dieses Entweder-Oder. Da gibt es nichts dazwischen. Nun hört aber Paulus nicht auf. Gott sei Dank. Und ich höre auch nicht auf jetzt. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden als Erstling der Entschlafenen. Ist das der Erstling, nicht der Lazarus, den er lebendig gemacht hat? Nein, der Lazarus musste dann auch wieder den Weg alles Fleisches gehen. Wer den physischen Tod nicht gesehen hat, ich sage nochmal, das war Henoch und der Elia. Aber wirklich den Tod überwunden hat nur Christus. Denn weil der Tod kam durch einen Menschen, kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und jetzt übrigens auch wieder eine herrliche Stelle für die ganze Zielsetzung, die wir haben. Wie sie in Adam alle sterben. Das müssen doch alle registrieren, nicht? Und wie geht's weiter? So werden sie in Christus alle oder nur ein paar Gläubige? Alle steht da. Und für mich ist das ein wunderbares Wort. Werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ich will das nochmal andeuten, was ich bei meinem letzten Dienst sagte. Ich hatte jetzt zweimal ein Gespräch, ein paar Stunden mit dem ehemaligen katholischen Pfarrer Dalliard. Ich habe das dann auch schon angedeutet. Und er kriegt zunehmend Schwierigkeiten jetzt, weil er die Allversöhnung glauben und vertreten darf. Und was für Lügen über ihn verbreitet werden, mir hat jetzt ein Bekannter 24 Internetseiten per Fax nochmal geschickt. Keine Sachargumentation, sondern nur eine Art Verleumdung. Man hat ihn sogar gefragt, ob er denn noch an die Gnade glaubt. Und genau das ist doch ein Beweis dafür, wenn die Gnade einmal mit allen zurechtkommt, nicht wahr? Dass das entscheidende Argument ist. Aber er geht seinen Weg treu, er kann von dieser Wahrheit nicht mehr ablassen, weil Gott ihm das geoffenbart hat. Seine Frau steht hinter ihm. Christus ist von den Toten auferstanden. Und wie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist eine Zukunftsaussage. Und dann folgt der bekannte Satz, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Das sind Begriffe aus der antiken Kriegsführung. Da gab es Schlachtreihen. Wer gehört zur Ersten? Ich bin der Meinung, der Erstling, der gesamte Christus. Denn in dieser Formulierung gehören Haupt und Glieder zusammen. Wir sind jetzt schon nach Kolosser 3, ich habe es heute Nachmittag angedeutet, oder besser gesagt auch bezeugt, wir sind versetzt dorthin, wo Jesus Christus zur Rechten des Vaters ist. Weil wir auch mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt sind, mit lebendig gemacht, Epheser 2, Vers 5, und mitversetzt dorthin, Epheser 2, Vers 6, haben wir bereits das entscheidende Angel. Denn wir sind schon in ihm zur Fülle gebracht. So sieht Gott uns schon, auch wenn dieser Leib der Niedrigkeit noch der Erlösung bedarf. Das müssen wir sehen, das ist eine Spannung. Aber wir dürfen diese herrliche, von Gott geschenkte Position einnehmen. In Christus sind wir dort schon in der Herrlichkeit. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er schon, hat er, hören Sie, in der Perfektform verherrlicht. Die Stellung, natürlich, das, was wir sind, sollen wir werden, und das ist ein Prozess. Und darum jagt Paulus ja diesem herrlichen Ziel nach. Was will er denn erkennen? Ihn und die Kraft der Auferstehung. Also ihn, den lebendigen Herrn und die Kraft der Auferstehung. Die Auferstehung kommt noch. Aber, liebe Geschwister, wir dürfen jetzt schon davon etwas erfahren. Die Kraft der Auferstehung. Paulus hat das erlebt. Er ist gesteinigt worden und hätte menschlicherseits seinen Geist aufgeben müssen. Brüder haben gebetet und er steht wieder auf. Auf der Insel Malta wird er von einer Giftschlange gebissen. Er stirbt nicht, sondern bleibt am Leben, sodass die dortigen Inselbewohner so fasziniert sind und meinen, jetzt ist wirklich ein Gott vom Himmel gekommen. Paulus hat erfahren die Kraft der Auferstehung immer wieder. Oder auch in 2. Korinther, Kapitel 2, so scheint jetzt einmal bis an den Rand des Todes gekommen ist, sodass er selbst am Leben verzagte. Aber dann hat Gott sich offenbart und er rechnet damit, dass Gott das auch weitergeht. Liebe Geschwister, das möchte ich Ihnen auch im Sinne der Praxis zurufen, dass wir nicht nur an den Auferstandenen irgendwo glauben, sondern dass wir jetzt schon die Beziehung zu diesem Auferstandenen haben, der durch seinen Geist in uns lebt. Und er möchte, dass Geist, Seele und Leib durch diesen Gottesfrieden durch und durch geheilt wird. Ein jeglicher in seiner Ordnung, also die Gemeinde, der Leib des Christus zuerst. Dann, es gibt übrigens in der Offenbarung noch andere Gruppierungen, ich sehe übrigens, in dem mannbaren Sohn, der da entrückt wird, da erscheint ja ein Weib am Himmel und ein Knabe wird geboren, der hinterher entrückt wird, im Zusammenhang damit eine Erstlingsschar aus Israel. Zwei Zeugen tun einen gewaltigen Dienst in der Vollmacht von Mose und Elia. Sie werden dann auch getötet, aber auch übrigens wieder durch die Kraft der Auferstehung, wie Jesus aus dem Tod herausgeholt und sogar entrückt in den Himmel. Erfahren eine Himmelfahrt. Also es gibt immer schon wunderbare Hinweise auf das, was der Gemeinde durch die Entrückung geschenkt ist und dass aber auch aus Israel noch ein mannbarer Sohn entrückt wird. Die übrigen des Samens, des Weibesamens, die müssen fliehen. Die werden bewahrt vor dem Drachen, vor dem zornigen Widersacher. Und schließlich kommt noch eine große Schar aus der Drangsal heraus. Viele sehen in dieser Schar die Gemeinde. Und ich kenne einen lieben Bruder, der immer wieder darauf hinweist, wir müssen durch die Drangsal, wir sind die. Und selbst ein anderer hat einmal in einer Gemeinde, wo auch die ganze Wahrheit verkündigt wird, gesagt, der war nun etwas charismatisch angehaucht. Also, ihr hier, ihr seid so ein bisschen steif, nicht? Ihr werdet noch einmal da mitmachen müssen, indem ihr mit den Händen und den Palmen in den Händen da wedelt vor dem Thron. Also, da müsst ihr mitmachen. Keiner hat was gesagt. Ich hätte gesagt, oh, ich darf wissen, ich sitze schon mit ihm auf dem Thron. Keine Überheblichkeit, was anderes. Eine andere Heilskörperschaft, die durch die große Drangsal erst zurechtkommen, müssen da ihre Bewährungsprobe abliefern. Sehen Sie mal, wenn das so wäre, dann würden alle anderen, die bereits Glieder des Leibes sind und die entschlafen sind in den vergangenen Jahrhunderten, nicht dazugehören, weil sie diese Art der Prüfung nicht haben bestehen müssen. Und was für eine Prüfung hat denn eigentlich der Henoch bestanden? Große Trübsal, geht nicht davon nach. Keinerlei Verfolgung. Nur eins, er wandelte mit Gott, das hieß, er vertraute Gott. Also es sind nicht irgendwelche dramatischen Ereignisse notwendig, sondern ein Vertrauen, dass wir uns unserem Herrn überlassen. Weil wir mitversetzt sind, dürfen wir damit rechnen, dass wir, und das ist meine Meinung, zuerst vor dem Zorn dem Herrn entgegengerückt werden. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Im Zusammenhang mit dem Kommen des Tages des Herrn heißt es, wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern zur Errettung droben. Wenn wir drei Dinge praktizieren, angetan zu sein mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Errettung droben, da wird Glaube, Hoffnung und Liebe, das was bleibt, uns angeboten. So einfach ist das. Wir müssen doch nicht erst Dinge vollbringen, um heilig gesprochen zu werden. Und das sind manchmal ganz fragwürdige Dinge. Nicht dieser Pater Pio, darf ich nur mal im Zusammenhang sagen, der da als letzter heilig gesprochen worden ist. Das ist eine ganz schwierige Sache. Ich habe den Eindruck, da sind ganz okkulte Mächte bei dem tätig gewesen. Das schreibt auch der Dave Hunt. Nein, es geht um den Glauben. Um die Liebe und die Erwartung. Die Erwartung ist ja morgen Nachmittag mein Thema im Zusammenhang mit Hoffnung der Herrlichkeit. Das wäre also die nächste Gruppe, wenn der Herr kommt, also nach der Gemeinde, Entrückung ist nicht Schluss, da gibt es noch einige, die dann auch errettet werden und schließlich im Taudier in Friedensreich, wenn Israel zurechtgebracht sein wird und schließlich die Völker. Und dann kommt aber hier schon der Sprung bis ans Ende, wenn Gott sein wird, alles in allem und in allem. Liebe Geschwister, ich bin dankbar, dass Gott mit der Völkerwelt auch zurechtkommt. Was haben wir doch für ein Elend auf dieser Welt? Zwar sind die kriegerischen Ereignisse in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, aber ich denke, man zählt immer noch so um die 40 Auseinandersetzungen. 40 kriegerische Auseinandersetzungen und schlimmste Dinge passieren, auch gerade in Afrika, darüber schweigt manchmal die Welt, schweigen die Medien. Bis Gott sein wird, alles in allem. Darum, weil wir das wissen, dass Gott einmal alle Feinde unter seine Füße legt, der letzte Feind, der Tod abgetan wird, 1. Korinther 15, 26, haben wir den herrlichen Triumph, wie er dann in den letzten Versen dieses Kapitels von Paulus auch dargestellt wird. Ja, es ist der Siegesruf. Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat oder gibt, alle Zeit in Christus. Die Begründung liegt dann da in Vers 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist denn dein Sieg? Ja, wenn der Paulus so fragt, sehen Sie mal, wenn vielleicht 5% wirklich Gläubige nur auf der Erde sind, überhaupt so viel, und die anderen alle
würden ewig, ja, in der Hölle existieren müssen. Wäre das der Sieg, von dem hier Paulus spricht? Ich kann das nicht nachvollziehen. Wer ist dieser Gott? Wie weit reicht sein Heil? So habe ich heute Nachmittag auch gefragt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Nochmal die Einschaltung. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Was haben wir also zu tun? Das Geschenk im Glauben anzunehmen. Aber auch, was ich heute Morgen meiner lieben Frau und meiner Tochter zum Abschied nochmal gesagt habe, was in Römer 6 steht. Der alte Mensch, der mitgekreuzigt ist, soll damit rechnen, sich dafür halten, dass er mitgestorben ist. Rechnet euch dafür, Römer 6, Vers 11. Und lebt Gott in Christus Jesus. Und Paulus sagt, was wir leben, leben wir dem Herrn. Was wir sterben, sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, und damit meint er auch dieses physische Sterben, wir sind des Herrn. Und er hat diese Gewissheit gehabt. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, also der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und nicht nur ihm allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und das durch Dank bezeugen. Nicht, dann müssen wir jetzt nicht, wer weiß, was alles tun. Ich habe jetzt in der Zeit einen Artikel gelesen, da wird eine Nonne interviewt, die zu einem Orden gehört, der ganz strenge Regeln hat, Zisterzienser. 5 Stunden am Tag beten und schweigen, bringen die kaum Teil, oder? 5 Stunden. Und alles nach Vorschrift. Oder, ich habe das auch schon gesagt, im Islam ist es noch härter. 5-mal am Tag nach einem ganz bestimmten Ritus beten. Das Gebet ist eine von den Säulen. Das Bekenntnis. Fasten. Almosen geben. Oder noch pilgern. Was nehmen die Menschen alles auf sich? Und wenn bezeugt wird, Christus ist die Auferstehung und das Leben. Tja. Wer das bezeugt, der ist übrigens nach dem Koran ein Ungläubiger. Und leider auch nach dem katholischen Glauben. Wer damit rechnet, dass er allein durch Glauben, durch Christus gerechtfertigt ist, ja, der sei ausgeschlossen. Will man das heute gar nicht mehr wahrhaben? Das ist auf einem entscheidenden Konzil, so zu Trident war das festgelegt worden. Darum, Gott sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat, der ihn gibt, in Christus Jesus. Darum dürfen wir wissen, der auferstandene Herr, unser Herr, der gesagt hat, ich bin das Leben, er lebt in uns und hat uns sein Leben vermittelt durch seinen Heiligen Geist. Und darum dürfen wir diese lebendige Hoffnung haben, mit ihm entgegengerückt zu werden in den Wolken, in der Luft, und dann mit unserem Herrn auch zu herrschen und zu regieren. Die Aufgabe kann man sich gar nicht vorstellen. Passt gar nicht in unser logisches Denken, aber weil Gott sagt, möchte ich das glauben und möchte so hier jetzt schon auch in diesem Leben unserem Herrn die Ehre geben, durch das, was wir sind, durch das, was wir tun, durch das, was wir sagen und auch bekennen. Insofern ist es wunderbar, dass wir unseren Herrn haben, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und bei der Auferweckung des Lazarus hat er ja dieses Wort geprägt. Und dann muss er bezeugen, dass seine Herrlichkeit durch die Auferweckung des Lazarus offenbar wird. Die Auferweckung des Lazarus war eine Verherrlichung Gottes. Und immer dann, wenn Menschen aus dem Todeswesen heraus in das Leben geführt werden,
dient das der Verherrlichung Gottes. Das ist nicht für uns ein Selbstzweck, sondern wir geben Gott die Ehre, wenn wir wissen, Christus hat den Tod überwunden, auch in uns. Sünde und Tod sind besiegt. Satan ist entmachtet worden, der Urheber von Sünde und Tod. Darum wollen wir ihm die Ehre geben und nicht nur an Ostern über so ein Thema sprechen. Ich denke, ihr lieben Geschwister, habt nichts dagegen, dass ich das mal hier um diese Zeit getan habe, kurz nach Weihnachten, nicht? Oder ist jemand traurig, dass ich nicht über das Kind in der Krippe gesprochen habe heute? Ich denke, wir sind mündige, geistig mündige Menschen, die wissen, worum es eigentlich geht. Um den Herrn, der lebt, und dass wir in ihm als Glieder des Leibes schon zur Fülle gebracht sind. Und wenn er seine Gemeinde holt, werden wir vom Glauben zum Schauen kommen. Und die Kraft der Auferstehung wird dieses Wunder dann auch vollziehen. Und wir haben jetzt schon den Geist, das Pfand in uns, sodass die Garantie besteht, dass auch dieser Leib einmal ein Herrlichkeitsleib wird. Welch eine lebendige Hoffnung. Und da mache ich Ihnen schon etwas Mut für morgen, wenn es um die Hoffnung der Herrlichkeit geht. Amen.